Ich begrüße Sie ganz herzlich an diesem Morgen. Wenn Sie Pfarrer Richter erwartet haben, ja, dann wissen Sie jetzt spätestens, dass ich nicht Pfarrer Richter bin, sondern Stefan Tomanek. Ich bin Predikant dieser Gemeinde. Ich bin zurzeit in Greifswald und studiere dort Theologie. Und ja, heute habe ich nochmal die Ehre, hier predigen zu dürfen. Letzte Woche war ich auf einem Seminar für Freundschaftsevangelisation. Da hat man sehr viel Theorie gelernt, wie auch im Studium, aber Gott sei Dank war das dann auch ein bisschen praktisch. Man hat nämlich dann auf die Straße gegangen und ist mit den Leuten oder hat versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen über den Glauben. Und über zwei Fragen sind wir dann ins Thema eingestiegen. Und diese zwei Fragen, die möchte ich Ihnen auch mal stellen. Die erste Frage: Sind Sie sicher, dass Sie ewiges Leben haben und einmal bei Gott sein werden? Oder denken Sie noch darüber nach? Und die zweite Frage: Angenommen, Sie müssten heute sterben, das wünsche ich Ihnen nicht. Und Gott würde Sie fragen: Warum soll ich dich zu mir kommen lassen? Was würden Sie darauf antworten? Damit bin ich auch schon beim Thema, und das haben wir ja auch schon gehört. Gottes Gabe, das ewige Leben. Es gibt einen Film, das ist schon ein etwas älterer, oder die Älteren unter uns, die werden ihn sicher kennen. Er heißt Hunde, wollt ihr ewig leben? Ein Film, ein Antikriegsfilm, Zweiten Weltkrieg über die deutschen Soldaten. Wenn man sich jetzt von dem Titel mal ja, den Namen nimmt, dann könnte man jetzt denken, ewiges Leben, das lohnt sich doch gar nicht. Es scheint, dass ja eher das Dasein ist verflucht oder auch die Leute, die da mit dabei sind. Ich möchte Ihnen aber heute zeigen, dass ewiges Leben sich wirklich lohnt, auch zu haben. Mein Predigttext besteht aus einem Vers, Römer 6, 23. Denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Mein Thema habe ich in vier Punkte aufgeteilt. Der erste ist: So ist das Leben. Der zweite: Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Der dritte: Zahlen bitte. Der vierte: Allzeit bereit sein. So ist das Leben. Wer kennt den Spruch nicht? Der geht manchmal oder weniger flott über die Lippen, und meistens hängt es ja mit irgendwelchen Ereignissen zusammen, die ich gar nicht beeinflussen kann. Was aber das ewige Leben ist, das sagt dieser Spruch nicht aus. Ist es jetzt also ein blindes Schicksal, das ich irgendwie annehmen muss? Vielleicht kennen Sie das Sprichwort, auch ein anderes Sprichwort, Kismet, also Schicksal. Dem biblischen Verständnis vom Leben liegt die Erkenntnis zugrunde, dass der Mensch zum Ebenbild Gottes geschaffen ist. Erst dadurch, dass Gott selbst ihm den Lebensodem einbläst, wird der Mensch ein lebendiges Wesen. Menschliches Leben ist also nicht von einem blinden Schicksal abhängig, sondern von Gott. Gott gibt den Lebensatem und der Mensch lebt. Entzieht Gott diesem Atem, dann stirbt der Mensch und er verfällt zu Staub. Das menschliche Leben ist also eine Leihgabe Gottes nach seinem Wohlgefallen. Wenn ich mir was von Freunden leihe, dann kann es passieren, dass die ziemlich lange drauf warten müssen. Denn ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb, und dann kann es schon passieren, dass ich es einfach vergesse. Also ich muss wieder dran erinnert werden. Gottes Leihgabe an uns, das vergisst er nicht. Der Mensch aber schon. Er vergisst relativ schnell. Er nimmt sich die Gabe, freut sich darüber, aber dass es einen Eigentümer gibt, tja. Und doch merkt er gar nicht, dass er sein eigenes Leben gar nicht in seiner eigenen Hand hat. Er sorgt sich um Familie, um Arbeit, um viele andere Dinge, sind auch wichtig, auf jeden Fall. Nur der Besitzer dieser Sachen ist er noch lange noch nicht. Der eigentliche Besitzer ist Gott, der das Leben und noch vieles mehr gibt. Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist das Leben nicht mehr als Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Die Bibel unterscheidet drei Arten von Leben. Das erste ist Psyche, also griechisch Psyche ist Seele, und das meint einfach, dass Gott dem Menschen den Lebenshauch einatmet. Das zweite ist dann Bios, der Lebensunterhalt und Lebensfreude. Und der dritte ist eigentlich das Wichtigste, Zoe. Und das bedeutet eigentlich natürliches Leben. Im Neuen Testament wird Zoe verstanden als eigentliches Leben, das Gott gehört und das über die natürliche Todesgrenze hinausgeht, also das Auferstehungsleben. Und so kann man schon sehen, dass das Leben hier auf der Erde nicht einfach seinen Endpunkt hat. Und die Bibel spricht auch von einem zweifachen Ausgang des Lebens nach dem Tod. Wir finden einerseits die Aufnahme in das himmlische Reich Gottes und andererseits die Verurteilung zur Verdammnis in der Hölle. Im letzten Gericht werden die Bücher des Lebens aufgeschlagen und Gott als der ewige Richter wird souverän nach seinem Rechtmaß urteilen. Die Hölle dürfen wir uns jetzt nicht vorstellen, da sind so ein paar kleine Teufelchen mit ein paar Hörner und haben so einen Dreizack und pieksen uns ganz böse. Nein, so natürlich nicht. Die Hölle ist ein Ort der Gottverlassenheit. Gott gedenkt meiner nicht mehr und in Ewigkeit nicht mehr. Das apostolische Glaubensbekenntnis, wir haben es vorhin eben gerade gesprochen, was haben wir da gesagt? Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Dieses Bekenntnis, ja, unterscheidet sich diametral von einer griechischen philosophischen Vorstellung von einer Unsterblichkeit der Seele. Diese griechische Vorstellung kann man vergleichen mit von einem Zimmer in das andere Zimmer hinübergehen. Die Auferstehung zu neuem Leben dagegen ist ein gänzlicher Zerbruch des irdischen Lebens und Neuschöpfung eines ganz neuen Lebens. Die Unsterblichkeit der Seele gründet im Menschen und im Glauben an die Unvergänglichkeit seines Geistes. Der Glauben an ein Leben nach dem Tod dagegen fußt ganz in der Auferstehung Jesu Christi. Das haben wir auch heute im Wochenspruch gehört. Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Weil Christus den Tod entmachtet hat und besiegt, darum und nur darum gibt es neues Leben nach dem Tod. Leben nach der Bibel ist also das Geschenk Gottes in Jesus Christus. Jesus ist das Leben und er gibt es seinen Jüngern die Fülle, die Garantie für ewiges Leben und für die Auferstehung. Also ist doch die Auferstehung Jesus von den Toten. Und das Leben zu haben, das bedeutet einfach Christus zu haben. Und so schreibt es auch Johannes in seinem ersten Brief. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn Jesus Christus. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Zweiter Punkt. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Ein Sprichwort, das wir wahrscheinlich noch kennen werden. Was will es denn eigentlich aussagen? Irgendwann hat alles mal ein Ende, alles eine Grenze. Irgendwann ist es vorbei. Und so ist es auch mit der Sünde des Menschen. Man spricht nicht so gerne über Sünde, über Schuld, so antiquiert, altmodisch. Aber wenn Gott seine Leihgabe des Lebens nicht vergisst, wie kann er da meine Schuld vergessen? Das tut er erst recht nicht. Stellen Sie sich vor, ich überfalle eine Bank. Natürlich hier nicht mit den Klamotten, aber ich habe mir eine Mütze drüber gezogen und gehe rein und bedrohe den Kassierer mit der Pistole und nehme das Geld. Dummerweise stehen ein Haufen Zeugen rum, die Kamera ist eingeschaltet und plötzlich geht meine Maske auf und der Kassierer sieht mich. Tja, ich stürme nach draußen, wer erwartet mich? Die Polizei. Ich werde von einem Richter gebracht und was denken Sie nach diesen vielen Beweismitteln, wie sieht dann mein Urteil aus? Wie sieht's aus? Ja, genau, so haben die römischen Kaiser auch gemacht. So sieht's aus, nämlich schuldig. Aber in dem Moment drehe ich mich zu dem Richter um und sage, hören Sie mal, das ist das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Hier ist das Geld und hier ist die Waffe. Nehmen Sie das wieder zurück, ich mache es auch nie wieder. Wird der Richter darauf eingehen? Nee, genau, natürlich, er wird nicht darauf eingehen. Er kann gar nicht darauf eingehen, denn er ist ein Standard von Gerechtigkeit verpflichtet, die in unseren Gesetzen verankert sind. Und genauso ist es doch bei Gott, der heilig und gerecht ist. Wie kann er dann meine Schuld einfach 5 Grad sein lassen? Nach 1. Mose Kapitel 3 hat die Tatsache der Sünde darin ihren Ursprung, dass Gott dem Menschen die Grenze seiner Geschöpflichkeit und seiner Selbstverwirklichung gezogen und dass der Mensch diese Grenze eigenwillig überschritten hat. Der Sündenfall zeigt das Bestreben des Menschen, wie Gott zu sein zu wollen. Und das ist das Wesen der Sünde. In ihr wendet sich der Mensch von Gott ab und stellt sein eigenes Ich auf den Thron. Und deswegen bedeutet Sünde im Kern immer, an dir allein, Gott, habe ich gesündigt. So spricht das der Psalmist aus. Weil das ganze Leben in Beziehung zu Gott steht, bedeutet Sünde immer Abfall von Gott. Wer Sünde tut, lebt Gott los. Er ist sozusagen Gott los. Er hat sich frei gemacht von ihm. Er hat Gott auf das Abstellgleis gelegt. Der Mensch verfehlt sein eigentliches Ziel, als Geschöpf Gottes zu leben. Stattdessen rebelliert er lieber gegen den göttlichen Geber des Lebens. Die Folge ist, dass die Beziehung des Menschen zu Gott und auch zu anderen zerstört ist. Aber nicht nur zerstört. Der Predigttext sagt es ja, denn der Sünde Sold ist der Tod. Am Ende seiner Rebellion steht also nicht tolles Leben, Freiheit im Überfluss, sondern der ewige Tod. Dieser Tod bedeutet ewige Trennung von Gott. Und das ist der Lohn, den sich der Mensch verdient hat durch die Sünde. Dritter Punkt, zahlen bitte, kennen wir alle. Im Restaurant oder im Café, der Oberkellnerin, bitte die Rechnung bringen. Und so ruft uns einmal Gott zu, bezahl deine Lebensrechnung. Wie werden wir darauf antworten? Wird man dann immer noch die großen Töne spucken, die Selbstverwirklichung, meine eigene Freiheit proklamieren? Ich denke mal nicht. Wie gut hat es der, der seine Rechnung bezahlt hat, beziehungsweise dem seine Rechnung bezahlt ist, der am Ende seines Lebens reinen Tisch machen kann, mit Gott und dem Nächsten? Wie gut hat es der, der seinem Leben eine Wende geben kann, eine Lebenswende? Und nichts anderes meint eigentlich Buße. Diese Wende wird aber nur durch Jesus' Tod am Kreuz ermöglicht. Allein durch Jesus gibt es eine Rückkehr zu Gott. Und hier findet der Mensch Gott als denjenigen, der auf ihn wartet, der in seine Arme ihn nimmt und zeigt, dass er ihn wirklich furchtbar lieb hat. Stellen wir uns vor, der Kapitän geht auf eine lange Reise. Er hat eine große Mannschaft und auch ein großes Schiff. Und das Ziel ist ja sehr weit weg. Eines Tages merkt er, die Mannschaft sagt ihm das, dass der Vorrat zur Neige geht. Und das bedeutet eigentlich zugleich das Ende, wenn das so weitergeht. Was überlegt er nun? Er lässt ein Gesetz, das besagt, wer nochmal beim Stehlen erwischt wird, wird ausgepeitscht. Gesagt, getan. Am nächsten Morgen großes Geschrei, die Mannschaft brüllt wie am Spieß, Captain kommt raus. Und, aha, siehe da, es hat jemanden erwischt. Einer ist beim Stehlen erwischt worden. Es ist seine Mutter. Ja, was macht der Kapitän nun? Lässt er alle 5 gerade sein und ist ja seine Mutter? Oder macht er der Gerechtigkeit Platz und kann so das Gesicht auch vor seinen Matrosen, vor seiner Mannschaft bewahren? Aber eigentlich weiß er, dass seine Mutter das nicht überleben wird, die Auspeitschung. Also, was geschieht. Er veranlasst die Auspeitschung. Er lässt seine Mutter an den Mast ketten. Der Auspeitscher steht schon da und er gibt das Zeichen. In dem Moment springt er dazwischen, zwischen seiner Mutter und dem Auspeitscher und lässt sich auspeitschen. Und so hat er der Gerechtigkeit einerseits Genüge getan und hat aber auch seine Liebe zu seiner Mutter bewahrt. Und nichts anderes hat Gott mit uns auch gemacht. Die Gabe Gottes ist das ewige Leben, das haben wir schon gehört. Es ist ein Geschenk, das man sich nicht verdienen oder nicht erarbeiten kann. Stellen Sie sich vor, wenn ein Freund, eine gute Freundin Ihnen ein Geschenk macht, worauf Sie schon lange, lange gewartet haben. Und in dem Moment, wo Sie das Geschenk bekommen, dann nehmen Sie Ihre Brieftasche raus, holen einen dicken Geldschein und wollen es ihr geben, nach dem Motto, naja, ich will mich ja daran beteiligen, es war ja so teuer. Was denken Sie, wie Ihr Freund, Ihre Freundin reagieren wird? Wahrscheinlich nicht erfreut, weil Geschenke kann man eigentlich nur annehmen. Wenn man das Geschenk nämlich bezahlen will, dann ist es gar kein Geschenk mehr. Und so ist es auch mit dem ewigen Leben. Man kann es nur annehmen. Und dieses Geschenk bietet uns Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Was Jesus am Kreuz erleidet, das erleidet er für mich, das erleidet er für Sie, für uns alle, für uns Sünder. Und so bringt er die entscheidende Wende für die Menschheit, weil ihm die Gnade zur Herrschaft gelangt. Es ist vollbracht. Das sind die letzten Worte, die Jesus am Kreuz gesagt hat. Im Griechischen steht da Tetelestai. Das könnte man jetzt auch übersetzen, es ist bezahlt. Meine Lebensschuld ist bezahlt. Der vierte und der letzte Punkt. Allzeit bereit sein. Das klingt wie ein Ausruf von den Pfadfindern, so nach dem Motto, jetzt machen wir mal eine gute Tat oder sowas. Das ist hier eigentlich nicht gemeint. Petrus schreibt in seinem Brief, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Erinnern Sie sich noch an die ersten beiden Fragen, die ich gestellt hatte, ganz am Anfang? Erstens, sind Sie sicher, dass Sie ewiges Leben haben und einmal bei Gott sein werden? Oder denken Sie noch darüber nach? Und zweitens, angenommen, Sie müssten heute sterben, was ich Ihnen nicht wünsche, und Gott würde Sie fragen, warum soll ich dich zu mir kommen lassen? Was würden Sie antworten? Die Fragen sind keine Fangfragen. Es geht nicht um einen Preis oder um gut sein oder böse sein, sondern diese Frage soll nur eins verdeutlichen. Es ist wie ein Spiegel, der meine Beziehung zu Gott mir vorhält. Habe ich eine oder nicht? Können Sie also diese Frage mit einem sicheren Ja beantworten? Falls nicht, sprechen Sie mich an, sprechen Sie Leute an, die Sie in der Gemeinde kennen, die das wissen, die ein sicheres Ja sagen können. Die Hoffnung, die Jesus Christus bringt, die er uns schenkt, ist keine verschämte, keine versteckte Hoffnung. Sie hat Außenwirkung, sie strahlt nach außen und Menschen können das erleben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie das erleben können für sich selber. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.